Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich sage herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir unter anderem fragen, was dieser Irrglaube, weiße Menschen könnten anderen überlegen sein, in den USA mit Religion zu tun hat.
Die Rassentrennungsgesetze und die tiefe Spaltung des Landes und auch der Christen im Land war kein Zufall. Das amerikanische Christentum lieferte die moralische Legitimation für diese Sichtweise. Diese Idee, dass Weiße über anderen stehen, weiße Vorherrschaft nicht im Sinne des Ku Klux Klan oder gewaltbereiter Extremisten, aber die Vorherrschaft von Weißen als göttlichen Plan für die Menschheit. Das zieht sich hier sehr tief und sehr explizit durch die amerikanische, die christliche Geschichte.
Das sagt der Autor Robert Jones. In circa einer halben Stunde hören Sie mehr über sein neues Buch, das sich mit der Verwurzelung des Rassismus in manchen US-amerikanischen Kirchen befasst. Davor stellen wir Ihnen eine ganze Reihe Heilsbringer vor, so lautet der Titel eines neuen Buches, das wichtige Gestalten der Religionsgeschichte des 20. Jahrhunderts präsentiert. Und so viel sei schon verraten, da sind sehr schillernde Figuren dabei. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa oder Ruhollah Khomeini, sie alle sind Religionsvertreter, die das 20. Jahrhundert ganz entscheidend geprägt haben. Aber es gibt noch viel mehr Religionsmacher, die zur bewegten Geschichte dieses Jahrhunderts beigetragen haben. Eine Zusammenstellung hat vor kurzem der Religionswissenschaftler Michael Stausberg geliefert mit seinem neuen Buch »Die Heilsbringer – Eine Globalgeschichte der Religion im 20. Jahrhundert«. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Stausberg, war das schwer für Sie, da eine Auswahl zu treffen? 47 Kapitel sind es geworden. In manchen behandeln Sie mehrere Leute, also vielleicht 50 Personen, auf die Sie dieses Jahrhundert reduziert haben. Das war wahrscheinlich eine Herausforderung, oder?
Ja, das war in der Tat nicht leicht. Und es gibt da keine Repräsentativität. Ja? Es gibt kein objektives Maß, an dem man weder die Zahl noch die Auswahl der Personen würde messen können. Ich habe angefangen mit einer Liste von ungefähr 250, 300 Leuten, die ich erstmal erarbeitet habe und die dann letztendlich runtergekürzt. Und es gibt natürlich auch noch Beschränkungen des Buchumfangs. Was passt zwischen zwei Deckel und kann auch so noch verhandelt werden, dass es nicht nur sich wie ein Lexikon liest.
Und wir haben jetzt die Herausforderung, was passt in ein Interview? Da habe ich jetzt entschieden, eben nicht auf höhere Erwartungen Rücksicht zu nehmen, sondern eher die unbekannteren Personen zu nehmen oder Personen, bei denen es eben nicht so bekannt ist, wie sehr sie mit Religion doch zu tun hatten. Und mit so einer Person möchte ich anfangen. Das ist der Schweizer Arzt und Psychiater C.G. Jung. Wir beginnen mal mit einem kurzen Auszug aus einem Gespräch mit dem Schweizer Rundfunk aus dem Jahr 1960, also ein Jahr vor seinem Tod.
Jeder Einzelne trägt das Leben und das Leben ist nur von Einzelnen getragen. Ja, Theologen sollten selbstverständlich davon überzeugt sein, dass die einzelne Seele der Lebensträger ist und die große Wichtigkeit. Aber sich selber ernst nehmen, das gilt als Untugend. Man begegnet überall dieser Unterbewertung der menschlichen Seele.
Also C.G. Jung hat sicherlich ebenso wie sein Lehrer Sigmund Freud sehr dazu beigetragen, dass die Seele heutzutage weniger unterbewertet ist. Aber wo ist da der Bezug zur Religion oder wie sieht er das Verhältnis von Seele und Gott?
Das ist in der Tat eine meines Erachtens ganz entscheidende Entwicklung in der Religionsgeschichte des 20. Jahrhunderts, für die eben auch C.G. Jung steht, nämlich dass die Seele entdeckt wird als eine Quelle des Göttlichen. Und da ist vor allen Dingen auch die Geschichte der Entdeckung des Unterbewussten von zentraler Bedeutung. Ja, hier erschließt sich eine Art Energiequelle, die schon von vornherein mit Göttlichem aufgeladen ist. Und dieses Potenzial, das in der Seele oder im unbewussten Schmerz wurde lange durch unter anderem bestimmte Formen des Christentums und des Rationalismus überspielt Und dieses Potenzial will nun Jung durch die von ihm entwickelten Deutungstechniken wieder der Menschheit zur Verfügung stellen und auch Möglichkeiten der Selbstheilung wieder entwickeln. Von daher passt eigentlich gerade auf Jung auch dieser Begriff des Heilsbringers, den man vielleicht nicht unbedingt mit ihm in Verbindung bringen würde, zumal er sich ja immer als Arzt und Wissenschaftler dargestellt hat.
Das war seine Selbstdarstellung, aber es gibt auch die These, Jung habe sich zu einem arischen Christus einer esoterischen Mysterienreligion gemacht. Was ist denn da dran?
Da ist insofern etwas dran, als Jung in einer bestimmten Zeit seines Lebens eine Art Erlöservorstellung hatte. Er hat sich im Traum mit Christus identifiziert. Es gibt Quellen, die es erlauben, ihn als eine Art Religionsstifter ins B zu lesen. Das hat er dann später wieder relativiert. Jung hat in der Tat auch in seinen Lektüren, in seiner geistigen Herkunft, in seiner geistigen Reifung, in seiner geistigen Auseinandersetzung Berührungspunkte mit einem Umkreis, aus dem auch der Nationalsozialismus, der Faschismus reichlich geschöpft haben. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde eben auch die analytische Psychologie Jungs als eine Art arische Alternative zur sogenannten jüdischen oder semitischen Psychoanalyse Freuds gepriesen. Das hat Jung sich auch eine Zeit lang gerne gefallen lassen, dann allerdings davon wieder Abschied genommen.
Er selbst sah die Menschheit an einer Zeitenwende. Daraus hat sich dann auch so ein bisschen die New Age-Bewegung inspiriert. Ist das im Grunde das religiöse Erbe, was von ihm bleibt, wenn wir jetzt mal von den ganzen psychologischen und psychiatrischen Werken absehen?
Das ist in der Tat ein Beitrag. Ich sehe allerdings einen weiteren Beitrag noch darin, dass er Techniken, Lesetechniken, eine Verstehenstechnik erarbeitet hat, die es erlaubt hat, scheinbar abstruse Quellen sinnvoll zu erschließen. Er hat sich beschäftigt mit der Astrologie, mit UFO-Erzählungen, mit der Alchemie und konnte diesen allen irgendwie etwas abgewinnen, was nicht nur darauf hinauslief, dass das plötzlich stimmige geistige Gebilde waren, sondern auch solche, die eine Art Relevanz für die Moderne hatten, die sozusagen wieder eine Art Ganzheit versprachen. Und die Zurückgewinnung dieser Ganzheit ist eben auch eine Art Heilungs- und Selbstversöhnungsgeschehen.
Im gleichen Jahr geboren wie C.G. Jung wurde der Brite Aleister Crowley. Dessen Vater war so vermögend, dass er nicht arbeiten musste, sondern sich ganz seiner Mitgliedschaft gewidmet hat bei den sehr bibeltreuen Plymouth-Brüdern. Aleister hasste die und verabschiedete sich dann vom Christentum, wandte sich ganz unterschiedlichen Strömungen zu, über die wir gleich reden wollen. Aber erstmal hier ein Auszug aus einem Gedicht, The Pentagram, im Original gesprochen von Crowley selbst und dann eben mit einer Übersetzung versehen.
Auf ihren Thronen sitzend aus tiefer Kehle verkünden die Chöre der Äonen, der letzte Dämon ist besiegt, denn der Mensch ist der Herr der Luft. Stehe auf, Mensch, in deiner Stärke. Dein ist das Königreich zu erben, bis die hohen Götter ausführlich bezeugen, dass der Mensch Herr seines Geistes ist.
Hier klingt also schon durch, der Mensch ist zentral, er ist der Herrscher bei Crowley. Ein Schlüsselbegriff bei ihm wurde der Wille. Worum geht es ihm?
Crowley ist einer, der sich vom Christentum ganz dezidiert verabschiedet hat. Jung versucht, das Christentum sozusagen zu erneuern, zu öffnen, wieder verlorene Elemente, zum Beispiel das Weibliche, das Mythische, ins Christentum zurückzuführen. Crowley setzt unter das Christentum einen Schlussstrich und dreht gewissermaßen die Vorzeichen um. Für Crowley ist all das, was das Christentum ausgeblendet hat, etwas, was eigentlich einen neuen Heilsweg zu erschließen scheint. Also zum Beispiel die Magie. Das ist ja das, was in einem traditionellen Denken der Religion entgegengesetzt wird. Die Magie wird hier etwas, das es erlaubt, dem Menschen sich den Kosmos neu einzuverleiben und zu erschließen. Die Sexualität wird aufgeladen, wird ritualisiert, wird zu einer Sinnressource und eben auch der Wille. Der Wille ist, und hier hört man vielleicht auch ein bisschen Nietzsche, ist nicht etwas, das es zu brechen gilt, sondern der Mensch wird ein sich von den Fesseln des Christentums befreiter Herr im Universum. Und der Mensch hat sich die Welt sozusagen in seinem Willen anzueignen.
Und war das auch die Idee, die so viele Menschen in der Popkultur fasziniert hat, also Musiker wie die Beatles, The Doors, Jimmy Page von Led Zeppelin bezogen sich auf ihn. Ging es denen um den Willen oder ging es denen um diese Magie, um diese wilden Rituale, die Crowley da auch gemacht hat?
Es ist natürlich schwer zu sagen, inwiefern diese Künstler sich intensiv mit Crowley beschäftigt haben, zumal Crowley eine so vielschichtige Person ist, dass es sehr schwer ist, ihn auf eine klar und nicht widersprüchliche Lehre runterzukochen. Ich glaube, was die Leute fasziniert haben, ist die Aura Crowleys, die Aura des Provokateurs, des Gegenkulturellen. Bevor es so etwas gab wie 1968, Crowley war ja schon längst vorher gestorben. Crowley war so etwas, das Enfant terrible seiner Zeit, der sich nicht zu schade war, sich mit allen und jedem zu überwerfen, alles und jedes auszuprobieren, Grenzen zu überschreiten, auch mit Rauschmitteln zu experimentieren, der also sozusagen vieles Verbotenes versucht hat, legitim zu machen, sich anzueignen und damit eben neue Sinnhorizonte zu erschließen, die dann eben in vielen Fantasien so der Rockmusik und der Gegenkultur neu angeeignet und ausgestaltet wurden.
Mit der nächsten Person bleiben wir gleich beim Thema Popkultur. Wir hören mal ganz kurz, wer da spricht.
Greetings in the name of His Majesty Emperor Eisenhower. Rastafari, ever living, ever faithful, ever sure, Selassie I the First, Rastafari.
Ja, der weltbekannte Musiker Bob Marley, der da einem Kaiser huldigt, Haile Selassie, das ist die Rastafari-Religion. Und hier hören wir noch mal kurz, wie Bob Marley diesen Glauben 1979 in einem Interview erklärt.
Die Rastafari-Bewegung begann mit der Krönung seiner Majestät, König der Könige, Rastafari. Als ihn die Bibel offenbarte, fügte sich alles zusammen.
Ja, also wir haben einen äthiopischen Kaiser 1930 gekrönt, der aber in der Bibel schon offenbart sein soll. Wie passt das alles zusammen und wie kommt Marley als jamaikanischer Musiker da dazu?
Ja, also es gibt da eine faszinierende Verflechtung zwischen Jamaika und Äthiopien oder Afrika im weiteren Sinne, wo Äthiopien eben der Inbegriff des Afrikanischen ist. Und es gab schon auch aus den USA kommende Hoffnungen einer Rückkehr und einer Wiedervereinigung der Schwarzen und ihrer Rückkehr nach Afrika und damit nach Äthiopien, was dann auch die Erneuerung der Schwarzen hätte darstellen sollen. Und als es dann zu der Krönung von Haile Selassie kam, schienen eben diese Erwartungen hier nun verkörpert zu werden in der Person dieses Königs, der mit großen Ambitionen und einer großen Symbolik sich dort intronisieren ließ.
Der ließ sich intronisieren, aber er ließ sich ja eigentlich nicht zum Messias machen. Also er wurde von anderen zum Heilsbringer gemacht. Wie hat er denn darauf selbst reagiert?
Er selbst hat es abgewiesen. Ja, andere hingegen fanden dieses Abweisen war gleichzeitig mit, sagen wir mal, subkutanen Signalen garniert, die eben den Eingeweihten zu verstehen gegeben hätten, dass er eigentlich sich dieses Auftrags doch auch bewusst war. Also wir finden hier eine Kommunikation, die auf mehreren Ebenen stattfindet.
Und dann haben wir auch noch hinduistische Elemente wahrscheinlich bei den Rastafari. Wie kommt denn das da noch rein?
Ja, das kommt durch indische Vertragsarbeiter auf Jamaika, die dort ihre indisch-hinduistischen Traditionen pflegten und dadurch offenbar einen gewissen Eindruck machten auf die Lokalbevölkerung, die sich dann wieder bestimmte Elemente dieser indischen Tradition aneigneten. Etwa die Haarpracht, die Dreadlocks oder auch das Rauchen von Marihuana scheint aus dem Indischen herzukommen und wurde dann mit neuen Interpretationen und mit neuen Bedeutungen aufgeladen und weitergegeben und transformiert.
Und eben auch ein neues Religionsgeflecht ist dabei entstanden. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ich bin im Gespräch mit Michael Stausberg, Religionswissenschaftler und Autor des Buches Die Heilsbringer, eine Globalgeschichte der Religionen im 20. Jahrhundert. Wir wollen uns jetzt einer Frau zuwenden, die eigentlich gar nichts mit Heilsbringern zu tun haben wollte. Es ist die 1919 geborene Madeline Murray O'Hare. Sie hat in einer Late-Night-Sendung des US-amerikanischen Fernsehers PBS erklärt:
There is no God to permit anybody to be any place at any time.
Es gibt keinen Gott, der es irgendjemandem erlaubt, irgendwo, irgendwann zu sein. Das ist ein Mythos, der erfunden wurde. Eine ganze Erzählung wurde Menschen übergestülpt, um Probleme zu lösen, die sie in Urzeiten hatten. Aber darüber sind wir hinweg. Lassen Sie mich fragen, wenn alle Menschen da draußen heute Abend anfangen zu beten, wird das einen Atomkrieg verhindern? Wenn wirklich alle da draußen beten würden für die Slums in Amerika, werden sie dann verschwinden?
Man kann sich vorstellen, dass in den USA das jetzt nicht gerade populäre Aussagen waren. Herr Stausberg, wie wurde denn Madeline O'Hare zu einer so überzeugten Atheistin?
Das ist schwer zu sagen, wie sie das biografisch wurde. Das sind natürlich viele Erzählungen, die sie im Nachhinein sich zurechtgestrickt hat. Sie wurde allerdings zu einer nationalen Berühmtheit durch ein Gerichtsverfahren 1963 in Baltimore. Und da ging es um das Schulgebet. Und sie hatte eben sich dafür eingesetzt, dass ihr Sohn, der damals 14 Jahre alt war, dieses Gebet nicht würde aufsagen müssen zu Beginn des Schultags. Und als der Supreme Court dann entschied, dass es verfassungswidrig sei, ein verpflichtendes Schulgebet zu haben an amerikanischen Schulen, das wie ein Donnerschlag in die amerikanische Gesellschaft hinein. Und Marilyn Murray O'Hare hat sich da sehr profiliert und auch keine Gelegenheit ausgelassen, sich unbeliebt zu machen und die amerikanische Öffentlichkeit zu provozieren.
Sie hat verschiedene atheistische Vereine ins Leben gerufen, aber auch zusammen mit ihrem Mann Richard so eine Art Gegenkirche, The Poor Richards Universal Life Church. War das der Versuch, die Kirchen mit Satire zu entlarven?
Ja, genau. Das war eine Art Versuch, die Kirchen oder Religion sozusagen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und eben auch ähnliche oder die gleichen Rechte damit zu erlangen, die Kirchen normalerweise haben, wie etwa Steuervorteile.
Wir kommen jetzt zu einem Mann, der ungefähr das entgegengesetzte Ziel verfolgte. Madeline O'Hare hat gegen das Schulgebet protestiert. Er hat dann gegen das Urteil des Supreme Courts protestiert. Ihm ging es darum, mehr Religion in die USA zu bringen und vor allem eben die besondere Richtung des Judentums, der er angehörte. Menachem Mendel Schneerson, 1902 in der Ukraine geboren, ist der siebte Lubavitcher Rebbe gewesen. Da reden wir gleich noch drüber. Aber jetzt erstmal hier ein paar Sätze von Schneerson, die er als ziemlich alter Mann zu einem CNN-Report gesagt hat.
Wir werden es immer wiederholen. Der Messias ist bereit, jetzt zu kommen. Es liegt nur an uns, mehr Güte und Freundlichkeit zu zeigen. Wenn die Menschen etwas mehr davon tun, wird der Messias sofort kommen.
Also Schneerson wartete nicht nur, wie im Judentum durchaus üblich, auf die Ankunft des Messias, sondern sah die als kurz bevorstehend. Ist das ein Kennzeichen seiner Bewegung, der Chabad oder auch der Lubavitch, wie sie genannt werden?
Ja, das ist durchaus ein Kennzeichen und das hat sich eben gegen Ende seines Lebens auch noch sehr verstärkt, als bestimmte Entwicklungen wie etwa der Golfkrieg, der erste oder der Untergang der Sowjetunion große historische Umwälzungen anzudeuten schienen, als es in Brooklyn, wo diese Gemeinde ihr Zentrum hatte, zu Rassenunruhen kam. Also die Welt schien sozusagen am Gärpunkt angekommen zu sein. Und viele seiner Anhänger haben in ihm auch den möglichen Messias gesehen. Das ist eine Zuschreibung, die er stets abgelehnt hat, die aber trotzdem vorhanden war.
Messias wollte er nicht sein, aber er war Rebbe. Und Rebbe ist viel mehr als der Rabbi, also sozusagen der jüdische Ortsgeistliche. Was meint denn Rebbe?
Rebbe meint eine Person mit einer umfassenden religiösen und persönlichen Autorität. Ein Rebbe ist vor allen Dingen in dieser Tradition, in der er stand, die absolute Autorität. Der Rebbe ist der Leiter der Gemeinde, ist also sowohl auf persönlicher als auch auf kollektiver Ebene die Autoritätsperson, die auch Gott am nächsten steht.
Das Judentum ist ja im Grunde keine missionarische Religion, aber Schneerson hat eben doch etwas Ähnliches betrieben, indem er zumindest Menschen angesprochen hat, die eine jüdische Herkunft hatten, aber ihren Glauben nicht mehr gelebt haben. Dazu hat er verschiedene Kampagnen erfunden, zum Beispiel das Errichten von riesigen Chanukka-Leuchtern. Das haben wir mittlerweile hier auch in Berlin. Hat Schneerson dem globalen Judentum eine neue Sichtbarkeit gegeben?
Ja, auf jeden Fall. Er hat auch dem orthodoxen oder dem ultraorthodoxen Judentum eine neue Sichtbarkeit verliehen und so ein bisschen die Frömmigkeitshandlungen des Stigmas, des Peinlichen auch, des Altertümlichen entledigt und zu Alltagspraktiken umgeformt, die wieder eine Identifikation mit dem Judentum auch ermöglichten. Durch das Aussenden seiner Gefolgsleute in alle Welt hat er diese eigentlich zunächst mal sehr kleine und marginale Gruppe auch weltweit sichtbar gemacht. Und er hat sich eben auch nicht gescheut, diese Ausgesandten an Orte zu schicken, die eigentlich außerhalb so der Sphäre seines Klientels lagen.
Ich möchte jetzt zum Abschluss noch in eine Richtung blicken, die bisher kaum vorkam, und zwar zum Buddhismus. Da ist einer der in Europa dann doch bekanntesten Vertreter der vietnamesische Mönch Thich Nhat Hanh, geboren 1926. Und wir beginnen hier mit einem Auszug aus einer Ansprache. Das kommt aus dem Film Die Kunst des achtsamen Lebens von Jörg Gröttger. Die Übersetzung wurde gleich vor Ort gemacht.
When someone asks you, what is mindfulness, I think the most simple answer is mindfulness is the kind of energy that helps us to be aware of what is going on in the present moment.
Wenn euch jemand fragt, was Achtsamkeit ist, dann könnt ihr sagen, dass Achtsamkeit die Energie ist, die uns hilft, gegenwärtig zu sein im gegenwärtigen Moment.
Ja, die Achtsamkeit ist heutzutage ja in aller Munde. Oft wird dann auch so ein bisschen vergessen, dass sie eigentlich aus dem Buddhismus kommt. Kann man sagen, dass Thich Nhat Hanh, vielleicht nicht der Erfinder, aber doch der Hauptvertreter dieses Konzepts in der letzten Zeit war?
Er hat auf jeden Fall einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass dieses Konzept sich so verbreitet hat. Ob er der Erfinder ist, ist vielleicht eher zu bezweifeln, aber er ist jemand, der es geschafft hat, dieses Thema, diesen Begriff in einer Art Alltagspraxis zu verwandeln, die für ein breites Publikum auch jenseits des Buddhismus anschlussfähig ist.
Wenn man Achtsamkeit hört, dann denkt man vielleicht, es geht da vor allem um eine individuelle Suche nach Erleuchtung oder nach innerem Frieden oder so etwas. Aber zumindest bei Thich Nhat Hanh ist das nicht so. Er war auch wirklich politisch aktiv, hat sich gegen den Vietnamkrieg gestellt, hat einen starken Einsatz für Ökologie und hat den Begriff engagierter Buddhismus da vielleicht dann doch erfunden oder zumindest verbreitet. Ist das also so eine Verknüpfung von Religion und Politik, die er da betreibt?
Ja, und da muss man natürlich auch sehen, dass er in Vietnam aufgewachsen ist. Am Ende der Kolonialzeit, im Vietnamkrieg, war er größtenteils in den USA. Er war in der Friedensbewegung aktiv. Also das Politische, das wurde ihm gewissermaßen auch in den Leib geschrieben. Und er hat sich eben dieser Herausforderung dann gestellt.
Zum Abschluss noch die kurze Frage, wenn Sie jetzt auf die rund 50 Gestalten schauen, die Sie da vorgestellt haben, gibt es etwas, was Sie doch irgendwie trotz all der unterschiedlichen Strömungen vereint in der Herangehensweise an Religion?
Ja, ich denke, das Gemeinsame lässt sich nur zu einem kleinen Teil an inhaltlichen Dingen festmachen, obwohl es auch da gewisse Interessenskonvergenzen gab, zum Beispiel die Ablehnung eines Religions- und Gottesverständnis, das Religion und Gott im Jenseits festmacht, also einen großen Willen dazu, Religion in ihrer politischen, ihrer sozialen, ihrer individuellen Bedeutung zu würdigen und relevant zu machen. Aber eben genau diese Aspekte aus Religionen zu schöpfen und daraus wieder Neues zu generieren. Also wir haben da in vielerlei Hinsicht auch mit Grenzüberschreitungen zu tun.
Und auf jeden Fall war das ein sehr vielfältiges religiöses Jahrhundert, auf das Sie da in Ihrem Buch zurückblicken. Vielen Dank, Michael Stausberg, Professor für Religionswissenschaften an der Universität Bergen und Autor des Buchs Die Heilsbringer, eine Globalgeschichte der Religionen im 20. Jahrhundert. Erschienen ist es beim CH Beck Verlag. Fast 800 Seiten kosten 34 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wie tief die USA gespalten sind, das wurde in den vergangenen Monaten ziemlich deutlich. Die Präsidentschaft von Donald Trump hat schon bestehende Gräben noch vertieft. Und eines der großen Probleme ist der Rassismus. Der Irrglaube, weiße Menschen seien anderen irgendwie überlegen, der ist auch in manchen amerikanischen Kirchen tief verwurzelt. Das legt der Autor Robert Jones in einem neuen Buch dar. Arndt Peltner hat mit ihm gesprochen.
Ich wuchs in Mississippi im amerikanischen Süden als Southern Baptist auf, also als evangelikaler Christ. Und das hat mich mein Leben lang geprägt.
Robert P. Jones ist Gründer des Public Religion Research Institutes, einer gemeinnützigen Organisation, die das Zusammen- und Wechselspiel zwischen Politik und Religion in den USA erforscht. Vor kurzem hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel White Too Long – The Legacy of White Supremacy in American Christianity – zu Deutsch, zu lange weiß, das Erbe der weißen Vorherrschaft im amerikanischen Christentum. In ihm geht er der Frage nach, wie sehr der systemische Rassismus im christlichen Amerika verwurzelt ist. Er selbst besuchte eine christliche Schule und ein christliches College. Das prägte ihn in seiner Glaubenseinstellung. Dass eine überwiegend weiße christliche Gemeinschaft die amerikanische Geschichte schrieb, war für ihn ganz selbstverständlich.
The goal is the same, to silence dissent. To scare you out of speaking the truth and to bully Americans into abandoning their values, their heritage and their very way of life.
Vor 5 Jahren dann, als mit Donald Trump ein republikanischer Kandidat antrat, der sich mit dem Slogan Make America Great Again genau an diese weiße christliche Wählerbasis wandte, war für Jones klar, dass er ein Buch schreiben wollte über die Verwicklung der christlichen Kirche in den USA mit dem Rassismus.
I think one of the testimonies to the power.
Ein Beweis für die Kraft, für die anhaltende Präsenz des Rassismus ist das völlige Schweigen der Kirchen, die ich besuchte. Ich habe nichts, absolut gar nichts von Gleichberechtigung oder über Bürgerrechte gehört. Ich kann mich an keine Predigt darüber, an keinen Unterricht in der Sonntagsschule erinnern. Aufgewachsen bin ich in den frühen 1970er Jahren. Und erst damals kamen die ersten afroamerikanischen Kinder in unsere Grundschule.
Der Staat Mississippi hatte fast zwei Jahrzehnte gewartet mit der Umsetzung des Urteils Brown vs. Board of Education von 1954, mit dem die Rassentrennung in den amerikanischen Schulen aufgehoben wurde. In meiner öffentlichen Schule in Mississippi hat diese Integration erst in den 1970er Jahren stattgefunden.
James H. Meredith, backed up by the federal government's determination that the law be observed, wins his fight in Oxford, Mississippi, and becomes the first Negro known to register in the state university. But the climax leaves bitter wounds.
Robert Jones' Buch Why Too Long ist mehr als eine persönliche Erzählung. Der studierte Theologe reichert seine Erfahrungen mit Fakten aus der langen Geschichte der Baptisten und anderer christlicher Religionsgemeinschaften an, die in den Gründerzeiten durchaus argumentierten, dass gläubige Christen das Recht auf den Besitz von Sklaven hätten. Wer von der amerikanischen Geschichte spricht, so Jones, muss auch davon berichten, dass der Rassismus in den USA nicht zuletzt von White Evangelicals, weißen Evangelikalen, seit Mitte des 19. Jahrhunderts gefördert wurde.
Die Rassentrennungsgesetze und die tiefe Spaltung des Landes und auch der Christen im Land war kein Zufall. Das amerikanische Christentum lieferte die moralische Legitimation für diese Sichtweise. Diese Idee, dass Weiße über anderen stehen, weiße Vorherrschaft nicht im Sinne des Ku Klux Klan oder gewaltbereiter Extremisten, aber die Vorherrschaft von Weißen als göttlichen Plan für die Menschheit. Das zieht sich hier sehr tief und sehr explizit durch die amerikanische, die christliche Geschichte.
Ich hatte gehofft, dass die moderaten Weißen diese Notwendigkeit erkennen. Vielleicht war ich zu optimistisch, vielleicht habe ich zu viel erwartet. Ich glaube, ich hätte erkennen müssen, dass nur wenige Mitglieder der Unterdrückerrasse das tiefe Leiden und das leidenschaftliche Verlangen der unterdrückten Rasse verstehen können. Und noch weniger haben die Vision, dass Ungerechtigkeit durch starkes, andauerndes und entschlossenes Handeln beseitigt werden muss.
By strong, persistent and determined action.
I mean, you know, Martin Luther King, I think, was hopeful that white Christians of goodwill would ultimately.
Martin Luther King hatte die Hoffnung, dass sich wohlwollende weiße Christen auf die richtige Seite der Geschichte stellen würden. Er wurde tief enttäuscht und schließlich erschossen. 1963 hat er diese bedeutende Zeile in seinem Brief aus dem Gefängnis in Birmingham, Alabama, geschrieben, mit dem er sich an die Kirchen in Birmingham richtete. Nicht an die extremistischen, sondern an die gemäßigten Kirchen. Denn für ihn war es nicht verständlich, warum sie nicht für Gleichberechtigung eintraten. Und er fragte: Wer sind diese Leute, diese weißen Christen, die sicher und wie betäubt hinter ihren bunten Kirchenfenstern sitzen?
Die Vereinigten Staaten durchleben derzeit eine tiefe und breite Debatte über den systemischen Rassismus. Dabei geht es nicht nur um Polizeigewalt gegen Afroamerikaner, es geht auch darum, wie eine jahrzehntelang gezielte und zum Teil staatlich geförderte Benachteiligung von Schwarzen bis heute Auswirkungen hat. Allem voran das Redlining, die zwischen den 1930er bis in die 1970er Jahre praktizierte Ausgrenzung von Schwarzen aus weißen Nachbarschaften, die auch zur Folge hatte, dass afroamerikanische Communities gezielt benachteiligt wurden. Die hohen Covid-19-Infektionsraten dieser Tage, gerade in den Black and Brown, also den afroamerikanisch und mexikanisch geprägten Wohnquartieren in den USA, sind auch eine Folge der Geschichte der Segregation in der amerikanischen Gesellschaft. Diese Trennung in den USA wurde bis in die frühen 70er Jahre auch aus Kirchenkreisen gefördert.
Da waren Priester, die nicht nur erklärten, dass der Zuzug von Afroamerikanern die Grundstückspreise stark beeinflussen würde, sondern die auch ganz offen rassistisch meinten, dass das auch eine Gefahr für die weißen Mädchen sein würde. Dass allein die Anwesenheit von Schwarzen in der Nachbarschaft eine Gefahr für junge weiße Mädchen sei.
To young white girls.
Your home will go down in value and crime rates will rapidly rise. And what will be the end result is you will totally destroy the beautiful suburbs. Suburbia will be no longer as we know it.
Auch Donald Trump hat immer wieder ganz offen davon gesprochen, dass die Suburbs geschützt werden müssen, die eigentlich ein Synonym sind für die weißen christlichen Nachbarschaften in den Vorstädten. Der Präsident evoziert damit genau dieses Trugbild, das gerade in den Südstaaten und bei evangelikalen Christen noch heute einen besonderen Stellenwert hat. Suburbia steht für Ordnung, für Sicherheit, für das weiße Amerika.
Das ist ganz klar rassistisch. Das kann man gar nicht anders beschreiben. In einem Tweet schrieb er sogar, dass die Gefahr für weiße Frauen in diesen Nachbarschaften darin bestehe, dass dort Sozialwohnungen gebaut werden würden. Und dann erklärte er, dass Cory Booker, ein afroamerikanischer demokratischer Senator, dafür zuständig sein würde. Alles in einer Kurznachricht. Das ist die Logik des Lynchens. Die weiße Frau wird von einem Afroamerikaner bedroht.
Robert Jones' Buch stößt in den USA auf großes Interesse, denn in ihm beleuchtet er die Verbindung zwischen dem tief verwurzelten Rassismus und dem amerikanischen Christentum, die bislang wenig beachtet wurde. Why Too Long ist eine mehr als lesenswerte Aufarbeitung einer sehr aktuellen Debatte in den USA.
Ann Peltner hat uns das leider noch nicht übersetzte Buch Why Too Long von Robert Jones vorgestellt. Erschienen ist es im Verlag Simon & Schuster. Zum Schluss dieser Sendung schauen wir noch auf einen Menschen, der oft hinter der Wirkmacht seines Ordens, der Dominikaner, zurücktritt. Diese predigenden Mönche im schwarz-weißen Gewand, die im Mittelalter auch die Inquisition kräftig vorangetrieben haben, die sind bekannt. Aber auf wen gehen sie eigentlich zurück? Ordensgründer Dominikus de Guzman wurde vor genau 850 Jahren in Spanien geboren. Kirsten Serup-Bielfeld stellt ihn uns vor.
Heutzutage völlig undenkbar. Eine solche Stellenausschreibung ohne das gleichzeitige Angebot einer satten Gefahrenzulage. Gesucht werden kräftige junge Männer, treu zum Papst, fest im Glauben und bereit, in einen lebensgefährlichen Kampf zu ziehen. Gegen Feinde, die nicht treu zum Papst und nicht fest im Glauben sind. Jedenfalls nicht in dem Glauben, den Papst und Kirche für den Rechten halten.
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts waren Norditalien und Südfrankreich ein einziges religiöses Experimentierfeld. In einem Gewimmel kleiner und kleinster Gemeinschaften, teils in der katholischen Kirche, teils gegen sie, versuchten radikale Christen zurückzufinden zur ursprünglichen Armut Jesu Christi.
Der Schweizer Theologe Hans Konrad Zander. Eine dieser Gemeinschaften nennt sich Katterer, die Reinen. Sie sind Abtrünnige, Aufrührer in einer Sektenbewegung, die seit Jahren im Süden Frankreichs für Unruhe sorgt. Sie verspotten die römische Kirche als die Hure Babylons, predigen Armut, Askese und eine radikale Büßerethik.
Die Katharer lehrten, dass die ganze Welt, dass Wirtschaft, Staat und Kirche Satans Werk seien. Mit dieser radikalen Botschaft zogen etwa 5000 reine Vollkommene in schwarzen Gewändern durch Südfrankreich.
Und verbreiten ihre Irrlehren, so der Dominikanerpater Elias Füllenbach, in einer für Rom höchst beunruhigenden Art und Weise.
Es war durchaus eine Bewegung, die man als europäische Bedrohung ansah.
Weshalb Papst Innozenz III. Nun der Geduldsfaden reißt und er beschließt, dem Ketzerunwesen der Katharer ein Ende zu bereiten. Er sucht Gesandte, die ausziehen, um die Abtrünnigen in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Einer der Bewerber erscheint ihm als besonders befähigt, der Spanier Dominikus de Guzman, Subprior des Domkapitels an der Kathedrale von El Borgo de Osma. Der 1170 im kastilischen Caler Ruega geborene Adlige erweist sich als Glücksgriff, vor allem aber als geschickter Psychologe. Von Drohungen, Strafen, hochnäsigen und großmäuligen Belehrungen, mit denen die Katharer üblicherweise von den päpstlichen Gesandten traktiert werden, hält er gar nichts.
Der Papst hatte Legaten dorthin geschickt, die vom Pferd herab zu den Leuten predigten. Und da entsteht genau diese Idee des Dominikus, nein, wir müssen mit den Menschen sprechen, aber auf Augenhöhe.
Dominikus, ursprünglich Augustinerchorherr, sammelt ein Grüppchen Gleichgesinnter um sich. Dass aus dieser versprengten kleinen Schar einmal eine der berühmtesten Ordensgemeinschaften der Kirche werden wird, das ahnt er natürlich nicht. Aber schon früh setzt er Akzente, die später zum Markenzeichen des Dominikanerordens werden. Einer heißt
Predigtdienst. Diese Idee wird dann wirklich auch zu einem Werk, denn 1216 wird dann diese kleine Gemeinschaft in Toulouse dann erstmals bestätigt. Das Interessante ist, dass der Orden bestätigt wird vom Papst als eine Ordensgemeinschaft von Predigern. Das ist etwas ganz Besonderes, denn eigentlich durften damals nur Bischöfe oder von den Bischöfen Beauftragte predigen. Und nun wird der Predigtdienst auf eine ganze Gemeinschaft übertragen. Unser eigentlicher Name ist nicht Dominikaner, sondern wir heißen Ordo Fratrum Predicatorum, also Orden der Predigerbrüder.
Nicht brevierlesend in der stillen Abgeschiedenheit eines Klosters sollen die Brüder leben, sondern predigend in die Welt hinausgehen und das Evangelium verbreiten. Seine Ideen erläutert Dominikus 1216 an höchster Stelle beim Papst. 800 Jahre später erinnert der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki in einem feierlichen Pontifikalamt in der Kirche St. Andreas an die Anfänge des Dominikanerordens.
Es müssen aufregende Zeiten gewesen sein, als im Jahre 1216 der Dominikanerorden gegründet wurde. Welcher Glaubensweg war wohl der richtige? Wie sollte man leben? Wie lehren? Wie predigen? Es sind die Zeiten, in denen verschiedene Bettelorden darum ringen, wie eine arme Kirche zu gestalten sei. Wie gelingt Verkündigung so, dass sie Menschen berührt?
Offenbar mit einer charismatischen Persönlichkeit wie Dominikus. In einer von allen Brüdern als tollkühn empfundenen Entscheidung verlegt er schon bald den Schwerpunkt des Ordens in die beiden renommiertesten Universitätsstädte Europas, nach Paris und Bologna. Bei den hellsten Köpfen ihrer Zeit sollen die Brüder studieren. Dem Orden gelingt ein geistiger Aufbruch, der die intellektuelle Elite des christlichen Europas magisch anzieht. Ein Albertus Magnus, ein Thomas von Aquin werden zu Lichtgestalten der Dominikaner. Das ist die helle Seite der Ordensgeschichte. Es gibt aber auch eine dunkle. Denn die Dominikaner wandeln sich von einem schlichten Bettelorden zur wichtigsten religiösen Instanz ihrer Epoche. Ihr Profil schärfen sie, indem sie zu gefragten Experten der Ketzerjagd werden. Sie nehmen die Witterung der Ketzer auf, jagen sie, stellen sie und überantworten sie der Inquisition. Was ihnen den Spottnamen Dominicanes, die Spürhunde des Herrn, einträgt. Name und Taten werden viele Jahrhunderte lang ihr Stigma bleiben.
Die Frage der Ketzerbekämpfung oder gar der Ketzerverfolgung ist dann wirklich eine Frage, die auch die Päpste des 13. Jahrhunderts sehr stark beschäftigt, vor allem dann Gregor der 9. und andere, und die dann eben diesen neuen Orden damit beauftragen: Ihr seid gut gebildet, ihr wisst also, was auch der richtige katholische Glaube ist. Ihr könnt also streiten für diesen Glauben, könnt auch sehen, wo Abweichungen sind. Jetzt verwendet das doch bitte auch im päpstlichen Auftrag dazu, um Ketzer aufzuspüren.
Dominikaner waren nicht nur in die Inquisition verstrickt, sondern haben sich aktiv an ihr beteiligt. Unabhängig von den historischen Gründen erkennen wir heute die verheerenden Folgen dieses Tuns unserer Brüder. Wir empfinden dies als dunkles und bedrückendes Kapitel unserer Geschichte.
Aus der Erklärung des Provinzkapitels der Dominikanerprovinz Teutonia, also der deutschen Ordensleitung, zum Thema Dominikaner und Inquisition im Mai 2000. Dominikus de Guzman stirbt im Sommer 1221 in Bologna. 1234 spricht Papst Gregor der IX. Ihn heilig. Loben, segnen, predigen. Das ist seit über 800 Jahren Leben und Arbeit der Brüder in Schwarz und Weiß. Über die Hans Konrad Zander, selbst ehemaliger Dominikaner, einmal geschrieben hat:
Hat es jemals schönere Mönche gegeben als die Dominikaner in ihren weißen Kutten und dem schwarzen Chorherrenmantel?
Und zurückgehen die Dominikaner also auf Dominikus de Guzman. Kirsten Serubielfeld hat uns seine Geschichte erzählt. Und damit geht diese Ausgabe von Religionen zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.